HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit
Dorothee Meyer-Karweg
und Christiane Hillebrand. Herzlich willkommen. Wir stellen Ihnen heute den erfolgreichen Debütroman der britisch-ghanaischen Schriftstellerin Jessica George vor, der als Hörbuch bei DHV, der Hörverlag, erschienen ist. Es geht um Identitätssuche. Dann sprechen wir über ein Hörbuch von Thorsten Schleif, Richter sterben besser. Der studierte Rechtsanwalt verortet seine Kriminalromane gerne im juristischen Milieu. Alice und was sie im Wundern fand, so lautet der Titel eines 3D-Hörspiels nach Motiven von Lewis Carroll. Und das Kinderhörbuch ist diesmal für alle ab 6 Jahren und trägt den lustigen Titel Wilde Woche, dienstags muss das Faultier aufs Klo. Es gibt die Hörbuchzeit auch als Podcast, zum Beispiel in der ARD-Audiothek und auf hr2.de. Jessica George ist Ende 20, sie wurde in London geboren, ihre Eltern stammen aus Ghana. Sie hat englische Literatur studiert und zunächst in einer Literaturagentur und einem Theater gearbeitet, später dann im Lektorat eines Verlags. Mame, so heißt ihr erster Roman. Er stand sofort auf der New York Times Bestsellerliste. Dorothee Meyer-Karwig, Mame, wer oder was ist Mame?
Das ist der Name für die Heldin dieses Romans, eine junge Frau mit ghanaischen Wurzeln, die in London lebt und arbeitet. Eigentlich heißt sie Maddie und ist Mitte 20 und sie erzählt uns hier ihre Geschichte. Das heißt, sie ist die Ich-Erzählerin und wir erleben mit, wie sie sich langsam emanzipiert, das heißt von familiären Zwängen befreit.
Was sind das für familiäre Zwänge?
Ja, Maddie lebt mit ihrem 57-jährigen Vater zusammen in London und der ist schwer an Parkinson erkrankt. Er braucht täglich Hilfe beim Waschen, beim Anziehen, Essen und so weiter. Es gibt zwar noch einen Betreuer, der ab und an kommt, aber der Hauptteil der Arbeit lastet schon auf ihr.
Gibt es keine weiteren Familienangehörigen, die da helfen könnten?
Ja, doch, durchaus. Aber der ältere Bruder ist ausgezogen und lebt sein eigenes Leben. Und Maddies Mutter, also die Ehefrau des Erkrankten, die lebt meist in Ghana. Und wir hören mal rein, die Mutter hat Maddie mal wieder angerufen und fordert Geld. Die Tochter ist bedrückt, wofür die Mutter allerdings wenig Verständnis hat. Es liest Alina Wimbay-Strehler.
Was ist denn, Mame? Du klingst so komisch. Sag deiner Mutter, was los ist. Mom wechselt in Gesprächen immer zwischen meinem Namen in sämtlichen Variationen und irgendwelchen Kosenamen. Oder sie nennt mich Mame. Mame kann auf Chui alles Mögliche bedeuten. Aber in meinem Fall heißt es Frau. Solange ich mich erinnern kann, nennt sie mich schon Mame. Als kleines Mädchen war ich unheimlich stolz darauf, Frau genannt zu werden. Als Erwachsene zu gelten, noch bevor ich meine Periode bekommen hatte. Aber jetzt? Maddie? Ich höre ihre Ungeduld, die sich über jedes Wort legt wie ein allgegenwärtiger Schatten. Es geht mir nicht gut, Mom. Es bleibt jetzt so lange hell, dass ich die Vorhänge zugezogen habe. Ich sitze in einer Ecke meines Bettes, die Knie bis zur Brust gezogen und überlege, wie ich am besten beschreiben soll, wie mir zumute ist, ohne irgendwelche handfesten Gründe nennen zu können. Und irgendwann habe ich das Gefühl, meine Bedenkzeit ist um. Also sage ich bloß, ich bin einfach nur traurig und bedrückt. Glaube ich. Weshalb? Alles irgendwie. Zu Hause, der Job. Alles fühlt sich so schwer und hoffnungslos an. Immer bin ich müde und komme mir vor, als würde ich gar nicht richtig leben. Mom seufzt entnervt. Maddie, bitte. Sie spricht gedehnt, um zu betonen, wie müde sie es ist. Ständig beklagst du dich. Aber eigentlich tust du doch gar nicht viel, oder? Du solltest mal sehen, wie die Kinder hier leben.
Ja, das ist schon ein bisschen unverschämt von der Mutter. Also, und die Bezeichnung Mame, die drückt einerseits Anerkennung aus, aber wenn schon eine Jugendliche so genannt wird, heißt das natürlich auch, ihr wird viel zu viel Verantwortung aufgehalst. Und so ist es eben auch in Maddies Familie. Denn neben der Sorge um den Vater und die Betreuung geht sie ja noch einer bezahlten Arbeit nach. Sie ist Assistentin, erst in einem Theater, dann in einem Verlag. Und da ist sie eben dann so Mädchen für alles und muss alle möglichen Termine für ihre Chefin koordinieren. Zeit für Freizeit und Freundinnen hat sie da kaum.
Also das klingt nach vielen Sorgen. Mm. Ein schönes Leben ist das sicherlich nicht. Wie schafft sie es denn, sich daraus zu befreien?
Ja, nach langem Hin und Her entschließt sie sich dann doch auszuziehen, weg vom Vater, allerdings mit sehr schlechtem Gewissen. Sie kommt dann in eine WG mit zwei lebenslustigen Frauen und die ziehen sie dann mit zu Partys und so weiter. So kommt wirklich Bewegung in ihr Leben. Es gibt allerdings diverse Abstürze und Katastrophen. So stirbt ihr Vater kurz nachdem sie ausgezogen ist, was ihr wirklich einen großen Schock versetzt. Aber langsam, ganz langsam findet sie ihren Weg zu einem selbstbestimmteren Leben.
Das ist jetzt eine Lebensgeschichte, die vielleicht auch andere genauso oder in abgeschwächter Form erleben könnten. Was macht denn das Buch und das Hörbuch jetzt so interessant?
Ja, wir erfahren hier, wie eine durchaus sympathische junge Frau ihre Probleme mit viel Mut und auch Willen meistert. Dabei geht es einerseits um die berufliche Entwicklung, aber auch die Kultur Ghanas. Es geht um Trauer, Frauenfreundschaft, auch Liebe und Sex. Und das alles wird erzählt von einer Frau, die von zwei Welten beeinflusst ist. Der ghanaischen Welt, in der die Familie und daraus resultierende Rollenvorstellungen wichtig sind. Und der Welt in London, wo alle Nationalitäten so aufeinandertreffen, Schwarze aber in besser gestellten Kreisen zumindest weiterhin sehr selten sind. Davon aus Sicht einer Autorin zu erfahren, die einen ähnlichen Hintergrund hat, das finde ich schlicht sehr spannend.
Wie gefällt Ihnen denn der Stil?
Also die Autorin Jessica George, die schreibt schon sehr lebendig, sehr unmittelbar, fast wie so ein Tagebuch. Und das ist oft auch sehr witzig. Und dazu hören wir vielleicht noch ein Beispiel. Wenn die Heldin nämlich auf eine Situation trifft, die ihr neu ist, dann fragt sie auf Plattformen im Internet. Zum Beispiel, als ihr einen jungen Mann kennenlernt, Ben. Der ist weiß, nett, gut aussehend, relativ wohlhabend. Und der lädt sie zu sich nach Hause ein. Die Frage ist, soll sie hingehen? Hier die Antworten aus dem Netz.
Sarah TK. Ted Bundy wirkte auch wie ein ganz netter Kerl. Kathy 78. Ich finde es okay, beim ersten Date zu ihm nach Hause zu gehen. Aber nur, wenn man ihm traut. Anon. Ihm trauen? Was heißt das? Wir sind alle schon verarscht worden. Was, wenn seine Leute dir sagen, ja klar, der lädt ständig Mädel zu sich nach Hause ein, kein Ding. Und du bist leider, leider Unglücksmädel Nummer 8, dass er dann abmurkst. Aber alle sind natürlich auf seiner Seite, weil er erstens ein Mann ist und zweitens, wie blöd kann man als Frau denn bitte sein, gleich zu ihm nach Hause zu gehen? Er kann schließlich nichts dafür, wenn sie sich förmlich aufdrängt, sich von ihm kalt machen zu lassen. Und drittens werden das die anderen Mädels alle so nach dem Motto sehen, ja, ich war auch schon bei ihm zu Hause und er war der perfekte Gentleman und ich lebe schließlich noch. Wäre ich ein frauenmordender Psychopath, ich würde es genauso machen. Hashtag just saying, Hashtag rettet die Wale, Hashtag echt jetzt Leute, unser Planet geht kaputt. Simone G. Ich finde, sich zu einem Date zu Hause zu verabreden, spricht eigentlich für eine gewisse Reife. Er hat keine Scheu, dir zu zeigen, wo er wohnt. Das heißt, er sucht was Langfristiges. Sag ihm durch die Blume, dass deine Freundin wissen, wo du bist. Lila, lauf, Mädel, lauf. Lauf so weit und so schnell du kannst.
Das gefällt mir schon. Wir erfahren hier, wie Mitzwanziger ihr Leben versuchen, in den Griff zu bekommen. Man merkt, sie gehen anders an die Probleme ran als wir Älteren, aber leichter ist es für sie dann auch nicht.
Zwei Ausschnitte haben wir gehört. Sie haben vorhin den Namen ja schon gesagt. Die Interpretin ist Alina Wimbay-Strähler. Wie gefällt sie Ihnen hier?
Also erstmal, sie ist 1987 in Duisburg geboren. Sie ist Theaterschauspielerin, war unter anderem auch hier in Frankfurt und ist jetzt Ensemblemitglied der Schaubühne in Berlin. Und sie klingt, finde ich, jung und frisch, geht mal mit dem Tempo, mal mit entspannter Lässigkeit an den Text heran. Sie geht auch gut auf die jeweilige Stimmung und Situation ein. Das klingt sehr lebendig und natürlich und gibt dem Roman nochmal so einen ganz eigenen Schwung.
Vielen Dank, Dorothy Meyer-Karwig. Mame, so heißt der Roman und das Hörbuch von Jessica George, aus dem Englischen von Stefanie Retterbusch und gelesen von Alina Wimbay-Strähler. Es sind 11 Stunden, 11 Minuten Hörzeit zum Preis von knapp 23 Euro und erschienen in der Hörverlag. Und wir kommen zu einem Hörbuch von Thorsten Schleif. Thorsten Schleif wurde 1980 in Bonn geboren, erst von Beruf Richter und im Dienst des Landes Nordrhein-Westfalen tätig. Er schreibt aber auch Sachbücher und Kriminalgeschichten und sein Debütroman hieß Richter morden besser. Das Hörbuch, das wir heute von Thorsten Schley vorstellen, ist der dritte und neueste Teil der sogenannten Sigi Buckmann-Reihe. Dorothee Meyer-Karwick, für die, die die Reihe nicht kennen, wer ist denn Sigi Buckmann?
Ja, Sigi Buckmann ist ein Amtsrichter. Als Jurastudent hatte Sigi davon geträumt, die Welt ein bisschen gerechter zu machen. Als alter Hase im Richteramt ist er doch deutlich ernüchterter, da viele Urteile, die er fällt, in Berufungsverfahren wieder aufgehoben werden. Was es weiter über ihn zu sagen gibt, kann er uns eigentlich selbst erzählen. Und dazu hören wir einen Ausschnitt aus dem Hörbuch, gelesen von Simon Jäger.
Ich hatte zwei großartige Töchter und eine wunderbare Ehefrau. Na gut, Ex-Ehefrau, mit der ich allerdings viele Jahre lang glücklich verheiratet und weitere Jahre glücklich getrennt lebend gewesen bin. Britta und ich betrachteten unsere Ehe niemals als gescheitert, sondern als höchst erfolgreich beendet, was sich auch an unseren Töchtern zeigte. Beruflich war ich als Richter am Amtsgericht in der unabhängigsten Position, die ein Richter in Deutschland haben kann. Außerdem war ich nicht nur unabhängig, ich war frei. Und damit meine ich, ich saß nicht in einer Gefängniszelle. Auf den ersten Blick war dies natürlich nichts Besonderes. Etwa 99,93% der Bevölkerung sitzt nicht im Knast. Aber diese 99,93% haben auch keinen Mord begangen. Das unterscheidet sie von mir.
Haben wir jetzt da richtig gehört? Also der Richter selbst hat einen Mord begangen. Das klingt schon mal sehr außergewöhnlich.
Ja, und wie und was er getan hat, das erfahren wir eben in Band 1 der Sigi Buckmann-Reihe. Irgendwie ist er dann auch auf den Geschmack gekommen. In diesem dritten Band wird nun erzählt, dass Buckmann gerade einen jungen Mann für ein Jahr in den Knast gebracht hat. Und dessen Vater ist ihm ebenfalls sehr bekannt, Özman Yildiz. Der hatte große Geschäfte mit illegalen Betäubungsmitteln gemacht. Dafür bekam er 7 Jahre aufgebrummt. Doch Sigi Buckmann hatte es dann geschafft, dass noch weitere 7 Jahre dazu kamen.
Ich hatte dafür gesorgt, dass Yildiz fälschlicherweise denkt, er hätte seinen Aufenthalt in den recht beengten Räumlichkeiten, die nicht unbedingt unter die Top 10 von schöner Wohnen gekommen wären, dem Verrat von Erkan Ayas zu verdanken. Und dann hatte ich, mithilfe eines rosafarbenen Papiers, auf dem sich neben Erkan Ayas Namen, Geburtsdatum und ladungsfähiger Anschrift auch das Wörtchen Haftbefehl in Fettdruck befand, Ayas in dieselbe Vollzugsanstalt einliefern lassen. Ayas hatte noch fast 9 Stunden überlebt, bis er Yildiz begegnet war. Und einem angespitzten Schraubenzieher. Letzterer machte mehrfach Bekanntschaft mit seiner Leber. 7-mal, um ganz genau zu sein. So stand es im Obduktionsbericht. Das nennt man Mord in mittelbarer Täterschaft. Und jener mittelbare Täter, also der Mörder hinter dem Mörder, war ich. Meine Freiheit verdankte ich nur dem glücklichen Umstand, dass niemand begonnen hatte, den Mörder hinter dem Mörder zu suchen, und meiner langjährigen Erfahrung mit dem deutschen Justizsystem. Die Strafverfolgungsbehörden mögen es schnell und einfach. Ermittlungserfolg, Anklage, Verurteilung, Verfahren abgeschlossen. Und so wurde der Fall mit Özman Yildiz Verurteilung als erledigt betrachtet.
Ja, Mord in mittelbarer Täterschaft, da können wir doch alle noch etwas lernen aus dem Juristendeutsch. Das ist eben das Gute, dass Autor Thorsten Schley vom Fach ist.
Aber es ist schon ein außergewöhnlicher Krimi, muss man sagen. Und Sprecher ist Simon Jäger. Er ist ja ein alter Hase als Hörbuchsprecher. Und er liest hier auch so mit einem gewissen Humor, trotz der harten Fakten, ist mein Eindruck.
Ja, die ganze Reihe ist sehr schwarzhumorig und dabei aber auch äußerst spannend. Und für diese Mischung ist Simon Jäger genau der Richtige. Ironie liegt ihm sehr und auch die vielen Dialoge meistert er ganz wunderbar. Als Hörer muss man aber gewillt sein, sich auf diesen etwas amoralischen Plot einzulassen.
Dann kommen wir doch mal zurück zu diesem Plot. Wie geht's denn jetzt weiter in diesem dritten Teil? Richter sterben besser.
Ja, der baut stark auf dem zweiten Teil auf. Für Sigi Buckmann wird es nun etwas ungemütlicher. Er hatte im zweiten Teil Richter jagen besser auch den Mafia-Paten Stogarev vor Gericht gebracht. Der hat mit einer dubiosen Immobilienfirma Menschen um viel Geld betrogen. Sigi Buckmann hatte den Fall aufgeklärt, auch hier mit Methoden wurden etwas außerhalb der Legalität. Gleichzeitig hatte er dabei die Journalistin Robin Bukowski kennen und lieben gelernt. Sie ist jetzt mit ihm zusammen, obwohl sie vermutet, dass er eventuell etwas mit dem Mord am Drogendealer im Knast zu tun hat. Mit anderen Worten, Mafia-Pate Stogarev ist nicht gut auf ihn zu sprechen, der Drogendealer, dessen Sohn er gerade in den Knast gebracht hat, ebenfalls nicht, und seine Freundin ist zu sehr harte Journalistin, als dass sie nicht weiter recherchieren würde.
Und das heißt, Sigi Buckmann wird jetzt selbst zum Gejagten.
Ja, und dann geschehen auch noch ziemlich unheimliche Dinge. Ein Auto rast auf Sigi zu und überfährt ihn fast. Ein Blumenkübel fällt ihm fast auf den Kopf. Und als er mit einer Kollegin, der Richterin Paula Hellrich, essen gehen will, wird auf sie beide geschossen.
Das klingt auf jeden Fall nach sehr viel Spannung. Wie gefällt Ihnen der Krimi?
Ja, also ich musste erstmal akzeptieren, dass hier ein Richter zur Selbstjustiz greift. Das war für mich eine kleine moralische Hürde. Ich glaube ja noch an den Rechtsstaat. Aber darüber hinaus hat er mir sehr gut gefallen, dieser Roman. Man ist natürlich sehr gespannt, ob Sigi Buckmann auch in diesem dritten Teil davonkommt. Da er eigentlich ein wirklich netter Zeitgenosse ist, fiebert man mit ihm. Der Band ist allerdings, das muss ich schon sagen, etwas komplex. Also kein Krimi, den man beispielsweise bei einer Autofahrt hören kann. Das liegt auch daran, dass sehr viele Personen und Geschehnisse auftauchen, die in den ersten beiden Teilen erwähnt und vorgestellt werden. Daher meine Empfehlung, in Ruhe zu Hause hören. Und wenn man die ersten beiden Folgen nicht kennt, unbedingt mit dem ersten Band anfangen.
Und wir sprachen heute über den dritten Teil der Sigi Buckmann-Reihe von Thorsten Schleif, Richter sterben besser. Gelesen von Simon Jäger. Es sind 4,5 Stunden Hörzeit zum Preis von knapp 15 Euro und erschienen bei Random House Audio. Und wir kommen jetzt zu einer ganz besonderen Produktion, einem 3D-Hörspiel nach Motiven von Lewis Carroll. Es heißt Alice und was sie im Wundern fand. Dorothy Meyer-Karwick, Lewis Carroll ist ja der britische Schriftsteller, der Mitte des 19. Jahrhunderts Alice im Wunderland schuf und Alice hinter den Spiegeln. Und ich gehe mal davon aus, dass dieses Hörspiel daraus dann irgendwie auch Motive nimmt, oder?
Ja, genau, und zwar aus beiden Büchern. Alice im Wunderland beginnt ja damit, dass das Mädchen Alice träumt, einem sprechenden weißen Kaninchen in dessen Bau zu folgen. Sie trifft dann tief unter der Erde merkwürdige Gestalten, die Grinsekatze, den Faselhasen, den verrückten Hutmacher und schließlich die Herzkönigin und erlebt dann die wunderlichsten Abenteuer.
Und das ist ja eine wirklich fantastische Geschichte, die auch schon vielfach adaptiert wurde. Also es gibt Alice im Wunderland als Stummfilm, als Zeichentrickfilm und es gibt viele andere Versionen. Jetzt eben diese 3D-Fassung zum Hören. Was bedeutet das genau?
Ja, ohne auf die Technik genau einzugehen, wenn man Kopfhörer aufsetzt, klingt das Hörspiel so, als wäre man selbst in den unterirdischen Gängen. Das heißt, Stimmen, Musik und Geräusche kommen so aus allen Richtungen und umhüllen einen geradezu. Es gibt auch eine einfache Stereofassung, die man so ganz normal über Lautsprecher hören kann, aber die Kopfhörerfassung, die sollte man sich eigentlich nicht entgehen lassen.
Also wer jetzt gerade Kopfhörer zur Hand hat, kann die schon mal greifen und am besten gleich aufsetzen. Jetzt aber erstmal, es heißt ja zu diesem Hörbuch, die Motive würden neu interpretiert. Was ist das Neue daran?
Ja, Alice im Wunderland wird hier zu so einer Art Emanzipationsgeschichte. Wir erleben, wie diese junge Frau erwachsen wird und sich selbst auch bewusst wird. Und ja, wir hören einfach mal rein.
Sie fällt. Sie weiß noch nicht recht, ob nach oben oder unten, nach links oder nach rechts. Doch sie fällt. Und das schon sehr lang. Oder kurz und ewig? Ist es ein tiefes Loch oder doch eher ein langer Tunnel? Wo kommt er her? Wo führt er hin? Ergibt das irgendwie Sinn? Man könnte sich das schon mal fragen. Was sind das nur für Stimmen? Sie fällt dem Ziel entgegen, wenn es denn eines gibt. Ein Lichtlein am Ende. Oder am Anfang? Wo ist Alice dann nur hineingeraten?
Was ist eine Alice?
Alice ist eine Alice ist eine Alice.
Alice!
Du wirst schon sehen.
Bin ich endlich da? kommen. Wie läuft das denn hier?
Ja, und jetzt durften wir mal wirklich eintauchen in diese Geschichte. Das war jetzt ein Ausschnitt aus Alice und was sie im Wundern fand. Ein 3D-Hörspiel nach Motiven von Lewis Carroll.
Ja, und es lohnt sich wirklich, Kopfhörer aufzusetzen. Mhm. Und hier wurde dann auch die Frage gestellt, die Alice sich stellt. Wie läuft das denn hier? Wie in der ursprünglichen Geschichte trifft Alice jetzt die absonderlichsten Gestalten und wird auch mit den absurdesten Regeln konfrontiert.
Alice? Weißt du, was du willst?
Vielleicht will ich ja gar nicht, dass mich hier einer will.
Bitte? Was hat sie da gesagt?
Bitte?
Wie kann eine sie mal so
unfassbar?
Bitte? Wie kann sie?
Da fällt mir ja das Schnabel auf den Boden.
Bitte? Ein ekelhaftes Ding ist das. Ekelhaft.
Ihr seid ekelhaft.
Ekelhaft? Oh. Na warte, du kleines Miststück!
Toller, spitzer Schnabel. Im Schmerz der eigenen Einfalt schillert das bunte Kleid. Ist das das Gelbe vom Ei? Die Grenze provoziert den Angriff. Die erste Neugier schlägt um in Wut. Die Schar umkreist Alice, zerrt und pickt sie von allen Seiten. Hast du das gewollt?
Tja, was will Alice? Alice ist eine junge Frau, die in diesem Stück versucht, ihren ganz eigenen Weg zu finden. Sie lernt selbst, die Regeln zu bestimmen, nach denen sie leben will. Das ist für sie anstrengend, aber auch befreiend.
Und ist wirklich sehr eindrucksvoll, dieses Eintauchen in diesen 3D-Effekt. Autorinnen dieser Neuinterpretation der Alice im Wunderland-Geschichte sind Susanne Assmann und Lisa Ossowski. Und außerdem wird noch Felix Wege genannt. Wer sind diese drei?
Ja, Susanne Assmann ist eine freiberufliche Filmemacherin für fiktionale, aber auch dokumentarische Projekte. Lisa Ossowski ist Autorin und Regisseurin im Film- und Audiobereich und Mitglied eines Leipziger Filmkollektivs. Und sie schrieb hier am Drehbuch mit und führte auch Regie. Und Felix Wege, das ist ein Toningenieur beim Verlag Buchfunk, wo das auch erschienen ist. Und bei Alles und was sie im Wundern fand, war er der Recording Engineer, Sounddesigner und Mischtonmeister.
Und was meinen Sie, ist die Zusammenarbeit der drei gelungen?
Ja, es ist wirklich ein außergewöhnliches Hörspiel. Inhaltlich ist es eine schöne Auseinandersetzung über die Rolle von Frauen in der heutigen Zeit, die viele Ansprüche an sich selbst stellen, aber auch von außen sehr gefordert sind. Und außerdem, ja, ist die Umsetzung ganz wunderbar. Man kann diese Produktion über Kopfhörer als richtiges Klangereignis mit Musikgeräuschen und Stimmen genießen.
Alice und was sie im Wundern fand von Susanne Assmann und Lisa Ossowski. Ein 3D-Hörspiel nach Motiven von Lewis Carroll mit Ellen Neuser, Danne Hoffmann, Thorsten Giese, Charlotte Puder, Frederik Böhle und anderen. Es ist gut eine Stunde Hörzeit zum Download, der Preis 15 Euro. Das Ganze ist eine Produktion von Buchfunk in Kooperation mit der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig. Und wir kommen jetzt zu unserem Kinderhörbuch, diesmal für Kinder ab 6 Jahren. Es heißt Wilde Woche, dienstags muss das Faultier aufs Klo. Geschrieben hat das Buch dazu Johanna Prinz. Sie ist promovierte Diplombiologin, sie war Affenforscherin im Zoo, leitete dann den Bildungsbereich eines großen Naturkundemuseums und auch schon mal ein Nationalparkhaus am Wattenmeer. Heute arbeitet sie als Texterin im Bereich Naturvermittlung. Vor einem Jahr erschien die erste Folge ihrer Wilde-Woche-Reihe und nun ist der zweite Teil als Hörbuch herausgekommen. Dorothee Meyer-Karwig, Wilde-Woche-Reihe, was bedeutet das genau?
Das ist eine Reihe, mit der Kinder an jedem Tag der Woche eine andere Weltgegend mit ihren ganz besonderen Lebensräumen und Tieren kennenlernen können. Los ging es mit Montags ist immer Safari, da lernen wir Tiere der afrikanischen Savanne kennen. Nun geht es weiter mit Dienstags muss das Faultier aufs Klo und da können Kinder Dschungel am Amazonas kennenlernen.
Und wie sind diese Hörbücher konzipiert?
Ja, Johanna Prinz denkt sich immer so kleine Abenteuer aus, die die Tiere des jeweiligen Lebensraums erleben. Da ist viel Fantasie dabei. Also die Tiere können sprechen und einige sind dann auch miteinander befreundet. Und die kleinen Abenteuergeschichten stehen auch im Vordergrund. Aber nebenher lernen Kinder auch ein bisschen über die jeweiligen Tiere und deren Lebensweise. Gelesen werden die Geschichten von Oliver Kalkofe. Aber ja, was heißt hier eigentlich lesen? Er spielt die Geschichte geradezu und es gibt auch ein paar Geräusche und Musik dazu.
Also ich kann mir vorstellen, dass ein Faultier eine Rolle spielt, aber welche Tiere stehen denn diesmal im Mittelpunkt?
Ja, es ist eine kleine Tiergruppe, die zusammen auf einem uralten Regenwaldbaum im Amazonas lebt. Dabei ist er Tukan Apollo. Tukans sind diese Vögel mit dem großen, prächtig gefärbten Schnabel. Außerdem ist da der Totenkopfaffe Nille dabei. Dann auch noch ein Anoli, das ist eine Baumechse mit so einem sehr langen Schwanz, mit dem die Tiere so richtig durch die Luft peitschen können. Tuk-Tuk wird er hier genannt und das Faultier eben mit Namen Ronaldo. Ja, die Tiere sind befreundet und haben sich auch strenge Regeln gesetzt. Und da hören wir mal rein.
Regel Nummer 1 lautet, niemand geht auf den Boden, denn da ist es gefährlich. Regel Nummer 2 lautet, niemals den Baum verlassen. Diese Regeln hat Apollo schon als winziges Küken gelernt. Und seitdem hat er sich immer daran gehalten. Er hat sie auch Nille und den anderen Tieren auf dem Baum erklärt. Und jetzt achten alle auf die Regeln. Niemand geht auf den Boden und alle bleiben immer auf demselben Baum. Denn nur dumme Tiere verlassen den Baum. Das ist auch der Grund, weshalb Nille, Apollo und ihre Freunde noch nie irgendwo anders waren als auf diesem einen Baum, weil sie nicht in Gefahr geraten wollen.
Ja, und dann gibt's auch noch eine dritte Regel und die lautet immer die Augen nach Gefahren offen halten. Das ist im Dschungel ganz schön wichtig. Alle halten sich an die Regeln. Nur Ronaldo, das wussten die anderen nicht, klettert immer mal wieder vom Baum auf die Erde herunter und geht dort aufs Klo. Dass das immer dienstags ist, das ist natürlich ausgedacht, dass Faultiere, zumindest zum Beispiel die drei Fingerfaultiere zum Toilettengang wirklich vom Baum runterklettern, das stimmt aber. Aber diesmal traut sich Ronaldo nicht vom Ast herunter.
Warum nicht?
Ja, unter dem Baum haben Forscherinnen und Forscher Zelte aufgeschlagen. Sie wollen nämlich den Gesang des Flussdelfins aufnehmen, der im Amazonas lebt. Und vor Menschen haben alle Tiere Angst.
Das ist natürlich jetzt ein Problem. Was macht das Faultier jetzt?
Also erstmal ist Ronaldo wieder eingeschlafen. So dringend war es dann wohl doch nicht. Aber die anderen überlegen, wie sie ihm helfen können. Nille, der Totenkopfaffe, hat dann eine Idee. Doch dafür muss Regel Nummer 2 gebrochen werden. Nie den Baum verlassen.
Nille kratzt sich die pelzige Affennase. Wir bringen Ronaldo auf den Baum nebenan, sagt sie. Tuk-Tuk wischt sich mit einem schuppigen Fuß durchs Gesicht.
War das nicht sowieso der Plan? Also dachte ich, was anderes bleibt uns ja auch kaum übrig, oder?
Nille nickt.
Ja, aber ich meinte, wir klettern einmal quer durch die Krone von unserem Baum und dann auf den Baum, der daneben steht. Und von dort aus, Nille druckst herum. Also von dort aus könnte Ronaldo doch selber runterklettern. Also allein.
Ja, immerhin müssen die anderen dann nicht noch Regel Nummer 1 brechen, den Waldboden betreten. Also gesagt, getan. Doch als sie auf dem zweiten Baum sind, sind auch darunter Forscher. So ein Mist. Letztendlich helfen ihnen dann andere Tiere des Urwaldes, zum Beispiel eine kleine Schlange und eine Gruppe von Ameisen. Und die bringen den Freunden dann bei, dass es manchmal besser ist, die Angst zu überwinden. Nur so kann man schließlich auch was Neues kennenlernen. Gemeinsam erkunden sie dann die nähere Umgebung, um eine gute Stelle zu finden, wo Ronaldo vom Baum klettern kann, und finden durchaus viel Neues.
Nie hätte Apollo gedacht, dass es so große Urwaldriesen gibt. Unterwegs scheinen alle irgendwie aufzuatmen. Es ist, als ob allein die wunderschöne Umgebung für gute Stimmung sorgen würde. Und es ist wirklich schön hier. Die paar Bromelien auf Apollos altem Baum sind nichts im Vergleich zu den knallbunten Pflanzen, die er hier sieht. Ein wahres Blumenmeer, das Käfer, Fliegen und Schmetterlinge anlockt. Und die sind auch alle bunt. Auf einmal wird Apollo klar, dass sie bisher tatsächlich eine Menge verpasst haben. Wie anders hier alles ist, sagt Nille und tippt eine gestreifte Blüte an, die aus einem Knäuel von Blättern herauswächst.
Ja, und da haben wir dann auch ein bisschen die Geräusche des Urwaldes gehört. Ja, und die Tiere finden dann auch noch zusätzlich die Möglichkeit, die Menschen zu vertreiben. Denn Forscher hin oder her, die stören.
Das klingt nach einer lustigen Geschichte und ich finde das auch schön aufbereitet mit den Geräuschen im Hintergrund. Wie hat es Ihnen insgesamt gefallen?
Ja, kleine Kinder bekommen hier durchaus einen ersten Eindruck vom Leben im Regenwald. Das sind ganz kleine Wissenshäppchen, die hier vermittelt werden, die aber durchaus neugierig machen auf mehr. Im Booklet steht dann noch ein bisschen mehr zu den Tieren. Da steht auch, was sich die Autorin ausgedacht hat. Das finde ich dann auch gut, sonst kommt man da ein bisschen durcheinander. Und dann geht es generell um Themen wie Freundschaft, Hilfeleistung für andere und das Abwägen zwischen übergroßer Vorsicht und Wagemut.
Und die Umsetzung hatte ich eben schon angesprochen. Wie gefällt Ihnen die?
Ja, also Oliver Kalkofe macht es richtig gut, finde ich. Er schlüpft mit sehr viel Freude in die diversen Tierrollen. Ja, und durch die Geräusche hat man dann mitunter wirklich das Gefühl, im Urwald zu sein. Also die Reihe bietet insgesamt eine schöne kleine Einstimmung auf die Tiere in ihren jeweiligen Lebensräumen, diesmal eben den Urwald. Und im Oktober kommt übrigens die nächste Folge raus, dann geht es in die Antarktis.
Vielen Dank, Dorothee Meyer-Karweg. Wir sprachen über Wilde Woche, dienstags muss das Faultier aufs Klo von Johanna Prinz. Eine inszenierte Lesung mit Oliver Kalkofe. 2 CDs, 1 Stunde, 38 Minuten Hörzeit zum Preis von 13 € und empfohlen für alle ab 6 Jahren. Erschienen ist dieses Hörbuch bei CBJ Audio. Das Hörbuch kam im Juni auf den 3. Platz der HR2 Hörbuchbestenliste für Kinder und Jugendliche. Damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Es gibt sie auch im Podcast-Angebot auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Sie können die Sendung dort auch kostenfrei abonnieren. Und es verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karweg
und Christiane Hillebrand.